die kommen. Ich finde es echt interessant, weil also die ganzen Sachen, also ich finde es wirklich stark zu hören, welche prophetischen Eindrücke so da sind und so. Und da ist mir fast nichts mehr übrig geblieben. Also es haben andere schon alles gesagt. Ich habe nur eine Sache, die ich gerne noch weitergeben würde. Und eins, was ich nochmal, das Wort von dem Frieden, das du hattest, ne? Und das würde ich einfach gerne nochmal bekräftigen, weil ich glaube, da ist auch jetzt noch was dran. Also das war ungefähr, als wir das erste Mal dieses Lied gesungen haben, was wir jetzt zum Schluss gesungen haben. Kurz davor waren wir so eine ruhige Zeit, da habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott anfängt, auch vorsichtig mit lauter machen. Ich bin am Anfang immer leise. Also dass am Anfang in der Zeit, als wir da gesungen haben, dass dann irgendwie so anfing, dieser Frieden sich auszubreiten. Und ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber ob vielleicht Leute hier sind, die speziell heute irgendwie das Gefühl haben, innerlich unruhig oder viele Sachen, die dich angehen, also angehen im Sinne von angreifen, wenn das jemand betrifft, lass uns einfach nochmal die Augen schließen. Ja? Ich danke dir wirklich für diesen übernatürlichen Frieden, der aus dem Himmel kommt, Herr. Und den brauche ich, Herr, und den braucht aber jeder von uns, Vater. Und ich bete, dass der freigesetzt. Und ich sage, dass alle Manipulation, alle Kontrolle, die da versucht, dieses Ding irgendwie zu verhindern, Herr, alle Angriffe auf der geistigen Ebene, dass sie echt verstummen müssen, dass der Friede Gottes sich ausbreiten kann in unseren Herzen. Und ich danke dir, dass er so ein kostbares Gut ist. Und wir preisen dich dafür, dass du unser Friede bist. Ich danke dir, dass der Friede eine Person ist, Herr. Und Jesus, ich danke dir, dass durch den Heiligen Geist du in uns wohnst und dieser Friede sich ausbreitet, mehr und mehr. Danke, Jesus. Amen. Und dann habe ich noch einen Eindruck gehabt, ist hier jemand, der, ich glaube, das war eine Dame, aber ich weiß es natürlich letztlich nicht genau, im Rückenbereich, also so im unteren Rückenbereich Schmerzen hat jetzt aktuell. Gibt es jemanden, den das betrifft? Ja? Dann leg dir doch mal kurz die Hand auf den Rücken. Jesus, ich danke dir für Heilung. Darf ich meine Hand auf deinen Rücken legen? Ich komme auch ohne Maske. Also ich meine... Danke, Jesus. Ja, Jesus. Vater, in dem Namen Jesus nehmen wir echt Autorität über jeden Schmerz. Ich spreche in die ganze Wirbelsäule hinein, vor allem in die Lendenwirbel, dass sie unter die Herrschaft Gottes kommen. Heiliger Geist, ich bete, dass du da reinfließt und danke für deine Engel, die da sind und so ein Öl der Heilung freisetzen, gerade jetzt, Herr. Dass die Bewegungen wieder geschmeidig funktionieren, Herr. Dass der Schmerz in der Muskulatur, in den Nervenbahnen und an allen Gelenken irgendwie jetzt echt weicht in dem Namen Jesus. Und zwar vollständig, vollständig. Alles, danke, Herr. Ich meine, du könntest auch, wenn du Bock hast, mal probieren, ob irgendwie was sich verändert hat, aber musst du auch nicht. Du kannst das machen, wie du möchtest. Ja. Fühlt sich gut an, das ist schön. Wenn sich mal was gut anfühlt, was sich vorher nicht so gut angefühlt hat, ist da was Gutes, oder? Danke, Jesus. Okay, ich habe, also wenn jemand anders noch sowas hat, ne, kannst du auch nehmen, Heilung jetzt. Ne? Also, ja, ich habe, ich war ja neulich hier, ne? Und hatte wir hatten so einen schönen Tag, Abend miteinander und ich habe über den Epheserbrief gesprochen. Und ich werde vielleicht einiges davon wiederholen, vielleicht auch nicht. Also und habe eine Vorstellung davon, wo ich heute hin möchte und ich hoffe, dass das funktioniert. Okay? Gebt mir Gnade. Okay, ich hatte, ich möchte erst, ich dachte so drei oder vier Schriftstellen aus dem Epheserbrief vorlesen, wenn es euch recht ist. Und dann gucken wir mal, okay? Ja? Ja? Ja. Okay. Erste Stelle ist Epheser 1. Habt ihr schon mal gehört, auch als ich hier war, aber ist ja wurscht. Gepriesen sei der, also ab Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also der wichtige Punkt für mich ist, dass Gott, also Paulus hier, also das ist alles wichtig dran, aber dass Paulus hier auch sagt, dass wir vorherbestimmt sind zur Sohnschaft, okay? Ja? Also, wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Seid ihr da? Gut, ja. Also ihr dürft gerne irgendwie reagieren dabei, das finde ich schön, hilft mir. Gut, der zweite Vers, ist Vers 9, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Also Paulus sagt, dass Gott uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben hat. Ist doch, man möchte doch eigentlich das Geheimnis des Willens Gottes kennen, oder? Und er hat uns das zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen. Und hier kommt es, dass er sich nämlich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Also das ist so ein Vers. Ich bin sicher, ihr habt alle schon mal einen Epheserbrief gelesen. Oder viele von euch wahrscheinlich, oder? Habt ihr das schon mal gelesen? Ja? Genau, und dann liest man den und denkt, ja, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was im Himmel und auf Erden ist, und dann liest man weiter, oder? Ne? Geht euch das nicht so? Ist mir, ich glaube, über 20 Jahre so gegangen. Und irgendwie glaube ich, dass hier wichtig ist, zu verstehen, also wenn man unterschiedliche Bibelübersetzungen anfängt zu lesen, ne, und die nebeneinander legt, dann kommt man irgendwie zu dem, dann kann man, sagen wir mal so, ihr könnt das ja selber mal machen, ja, aber dann kann man zu dem Punkt kommen, dass Gottes Plan ist, alles zusammenzufassen, bedeutet so viel wie alles in eine Einheit zu bringen. Und wenn man sich vorstellt, wie Gott alles geschaffen hat, das ist ja alles so vielfältig und unterschiedlich, oder? Ne, also guck mal den Menschen neben dir an und sag mal, toll, dass du so bist wie ich. Sag's lieber nicht, stimmt nämlich gar nicht. Jeder von uns ist total unterschiedlich, stimmt's? Und dann gibt es auch noch Menschen, die sprechen andere Sprachen. Ja, gibt es auch noch. Und sind in anderen Kulturkreisen aufgewachsen. Und all das, wir sind so unterschiedlich. Und wer weiß von uns, dass es in unserer Welt so schwer ist, dass all diese unterschiedlichen Menschen und überhaupt diese ganze unterschiedliche, vielfältige Schöpfung, dass das alles in Einheit zusammenkommt, wie schwierig das ist. Wer weiß das? Also ich meine, wenn wir täglich die Nachrichten einschalten, dann sehen wir jeden Tag etwas darüber, dass das nicht funktioniert. Oder? Und das ist aber das, was Gott sagt, dass bei der Erfüllung der Zeiten alles in Einheit unter Christus zusammengefasst wird. Und wenn ich das bedenke, dann komme ich irgendwie zu dem Ergebnis, für mich, also das kannst du selber bedenken, dass Gott hat den Menschen auf diesen Planeten gesetzt und er hat eine richtig gute Schöpfung gebaut, oder? Eine richtig gute. Und da sind ein paar Sachen irgendwie wirklich schiefgegangen, haben was mit uns zu tun, also wobei manchmal bin ich mir gar nicht so sicher, ob man sagen kann, schiefgegangen. Manchmal weiß ich das nicht so genau, weil das Interessante an dem ganzen Ding ist ja, dass die Bibel sagt, dass Christus vor Grundlegung der Welt geschlachtet war, also Offenbarung, das Lamm, das geopfert war vor Grundlegung der Welt. Das heißt, und es ist ja auch so, dass wir alle glauben, dass Gott allwissend ist, oder? Und wenn man auf der Straße jemanden trifft und mit Jesus über ihn redet, dann erlebt man das wahrscheinlich auch hin und wieder mal, dass der dann fragt, na, wenn du wirklich an Gott glaubst, der ist doch allwissend, oder? Warum habt ihr dann überhaupt Menschen gemacht? Der wusste doch vorher schon, dass das Ding schief läuft. Habt ihr schon mal die Frage gehört? Also ich habe die schon gehört. Wenn du die nicht gehört hast, hast du noch nicht genug evangelisiert. Und mit dieser Antwort, ne? Die Antwort darauf ist, dass das Lamm vor Grundlegung der Welt geschlachtet ist. Die Frage ist nicht, ob Gott wusste, dass was schief geht oder nicht, sondern er hat von Anfang an eine Lösung für das Problem geschaffen. Und die Frage ist nicht, ob Gott irgendwie was verkehrt gemacht hat, sondern die Frage ist, ob du gerne diese Lösung in deinem Leben haben willst. Das ist die Antwort auf diese Frage. Und deswegen weiß ich nicht so genau, ob man wirklich von schiefgegangen sein sprechen kann. Manchmal, naja, ist egal, das führt jetzt in eine andere Richtung. Jedenfalls, was ich hier lese, ist, dass Gott von Anfang an einen Traum hatte von einer Schöpfung, wo alles in Harmonie miteinander funktioniert. Und zwar in großer Unterschiedlichkeit, aber dennoch in großer Harmonie. Und was er hier sagt, ist, dass er uns das Geheimnis seines Willens kundgetan hat, nämlich dass am Ende von dem ganzen Ding dieser Traum funktionieren wird. Und das ist stark. Oder? Okay, dann noch eine andere Stelle. Wenn ich so schnell meine Brille aufsetze, dann sieht das hinterher immer so komisch auf. Dann habe ich so Es ist Vers 22. Wir sind immer noch Kapitel 1, da sind so gute Verse drin. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das ist, also da könnte man auch jetzt viel drüber sagen, habe ich auch bei dem letzten Treffen, habe ich ein paar Sachen über diesen Vers gesagt, aber jetzt heute eigentlich nur ein Punkt, nämlich, dass wir als Gemeinde quasi, wie soll man sagen, das Abbild dessen sein sollen, was zur Erfüllung der Zeiten in einer völlig in Einheit zusammengekommenen Schöpfung insgesamt zu sehen ist. Oder mit anderen Worten, wir sind sowas wie, also wie die Erstlingsfrucht für das, was er getan hat. Wisst ihr? Wir sind sein Leib. Und an uns soll man als Ersten sehen, wie das aussieht, was sein Traum ist. Okay? Also nur das. Und dann kommt das Kapitel 2, da sage ich auch noch einen Satz draus. Ich lese mal ab Vers 15 vor. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt, um die zwei, und hier geht es um Heiden und Juden, ja, um Griechen und Juden. Also für die damalige Welt, für uns ist das nicht so präsent häufig, aber für die damalige Welt gab es eine Unterscheidung. Es waren entweder, gehörte jemand zum auserwählten Volk Gottes oder eben nicht. Die Juden gehörten dazu und die anderen eben nicht. So einfach war das. Und hier sagt er, dass aus diesen zwei Parteien, da hat er das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt, um die zwei Friedenstiften in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und in anderen Übersetzungen heißt das, dass die zwei zu einer neuen Menschheit geschaffen wurden. Also in Christus ist etwas geschehen, also also man kann das, dieser Vers in Epheser ist eigentlich richtig krass, weil er sagt, und das führt er auch aus in diesem Kapitel, es gibt nicht so etwas wie ein zweiter Klasse Gläubiger oder sowas. Es gibt nicht sowas wie Juden, die immer noch so super spielen. Gott handelt mit den Juden, auf jeden Fall, ja. Aber wir sind alle Teil eines neuen Menschen geworden, sagt der Paulus hier. Alle. Und zwar ohne Unterschied. Und das ist wirklich wichtig. Es ist auch wichtig für den Gedanken, dass Gott alles in einer Harmonie zusammenführen will. Wir sind unter ihm, in ihm, gleichberechtigte Bürger des Reiches Gottes sozusagen. So kann man es formulieren. Okay? Und dann kommt dieser eine Vers noch und dann bin ich mit den vier Versen schon durch. Und das ist im Kapitel 3. Ich lese mal ab Vers 8, aber den Vers 10 meine ich besonders. Da steht, mit mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei. Was war nochmal das Geheimnis? Das Geheimnis war, dass Gott alles in Harmonie unter Christus zusammenführen will, oder? Und was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Und jetzt kommt es, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Hier steht eigentlich, dass Gott in Christus alles versorgt hat, damit wir so leben können, wie es immer schon sein Traum war. Die Gemeinde ist dazu berufen, alle Segnungen, die in Christus zur Verfügung stehen, so zu empfangen und entgegenzunehmen und in ihrem Leben anzuwenden, dass die ganze Welt und nicht nur die Welt, sondern vor allem auch die Himmelswelt sehen kann, dass Gottes Weisheit es möglich gemacht hat, dass wir in Frieden und Harmonie miteinander leben. Und wenn ich so Wörter gebrauche wie in Frieden und Harmonie, ist das natürlich, das grenzt unsere Vorstellung ein bisschen ein, aber das bedeutet auch in Wohlergehen, in Shalom, ist das Shalom, der göttliche Friede, ne? Das ist ja umfassend, das ist Wohlstand, Wohlergehen, Gesundheit, Frieden und so weiter, das gehört ja alles mit dazu. Also die Gemeinde ist der Leib Jesu, der jetzt auf der Welt ist, der darstellt, dass das, was Gott sich gewünscht hat, was sein Traum ist, dass das möglich ist. Und zwar nicht durch unsere eigene Leistung, sondern dass er selber in Christus derjenige ist, der den ganzen und vollen Preis dafür gezahlt hat, dass wir mit allem ausgerüstet sein können, was wir brauchen, um dieses Leben leben zu können. Und das ist der Auftrag der Gemeinde, das sind wir. Und dann, also so, dass das an, ich meine, ist doch in dem Zusammenhang, passt doch der Vers von Jesus wunderbar daran, dass ihr Liebe untereinander habt, wenn alle erkennen, dass er Christus gesandt hat, oder? Da wird das doch deutlich, oder nicht? So, und für heute, also ich meine, der Paulus schreibt ja echt komplizierte Sätze, ne? Das ist schon so. Also für heute habe ich mir gedacht, finde ich einen bestimmten Aspekt wichtig. Und zwar, er sagt ja am Anfang, dass wir berufen sind zur Sohnschaft. Ja? Und ich glaube, dass in dem Kontext von dem, was in diesem ganzen Brief drinsteht, das bedeutet, also grundsätzlich bedeutet das erstmal, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, wir alle sind berufen in den Sohnesstand. Oder wenn du das möchtest, kannst du sagen, du bist als Tochter berufen, Tochter Gottes zu sein, Sohn Gottes zu sein, okay? Sind wir uns darüber einig, dass wir alle berufen sind, Söhne zu sein, im Sinne von Sohn, Tochter, ja? Sind wir uns da, ja? Ist wichtig. Und ich glaube, dass das Leben in Sohnschaft eben auch bedeutet, dass wir sozusagen die gesamten Gaben, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, auspacken und in unser Leben zur Anwendung bringen und so diese Harmonie und dieses Miteinander, diese Einheit des Geistes sich entfaltet und mehr sichtbar wird. Ich glaube, dass wir als Söhne und Töchter Gottes auf diesem Planeten unterwegs sein sollten und in allen Bereichen unseres Lebens sozusagen die mannigfaltige Weisheit Gottes offenbaren. Noch da? Also, stell dir mal vor, Gott hat dich berufen zur Sohnschaft. Wer ist das Vorbild für Sohn? Jesus, ne? Jesus ist der, genau, Jesus ist derjenige, der uns gezeigt hat, wie ein Sohn lebt. Und Jesus ist auch derjenige, der gesagt hat, ihr werdet sogar größere Dinge tun, als die ich getan habe. Also ich finde, wir müssen uns wirklich der Herausforderung aussetzen, dass wir berufen sind zu einem Leben, was bei weitem über dem Niveau liegt, was wir je bis jetzt erreicht und gesehen haben. Also es ist einfach so. Wir sind zu so viel mehr berufen. Dass ich denke manchmal, ey, so weit unter dem, wo Gott mich haben will oder was er für mich vorbereitet hat. Und das meine ich nicht, also ich meine es nicht, also ich will das mit aller Demut sagen, weil die ganze Geschichte, die Gott für uns vorbereitet hat, ist nicht eine Sache, die wir uns mit eigener Kraft, mit eigener Anstrengung, mit eigener Leistung verdienen können. Das funktioniert einfach nicht, weil das, wofür wir berufen sind, funktioniert eben nicht mit unserer Kraft. Das funktioniert nur in Gottes Kraft. Also ist das der Punkt. Und ich möchte heute mit euch eigentlich nur zwei Punkte zum Thema Sohnschaft teilen. Der eine ist ein bisschen umfangreicher und der andere auch. Deswegen gucken wir mal, wo wir landen. Aber ich muss mir überlegen, wie ich das mache, aber ich mache das jetzt mal so. Ich lese euch jetzt erstmal einen Vers vor. Der kommt jetzt mal nicht aus dem Epheser. Ist auch gut, wenn man mal zwischendurch noch an. Das Hebräer 5, Verse 7 bis 10. Da steht über Jesus, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt, als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Also hier, manche nehmen ja auch an, dass das auch Paulus ist. Ich weiß nicht, wer das war, der den Hebräerbrief geschrieben hat, aber ich hoffe mal, es war Paulus. Jedenfalls sagt er hier, dass Jesus, obwohl er Sohn war, gehorsam gelernt hat. Ne? Wenn Jesus, obwohl er Sohn war, er gehorsam gelernt hat, brauchen wir das dann auch, gehorsam zu lernen? okay. Ich denke schon auch, ja. Jetzt gibt es, es ist interessant, es gibt in der hebräischen Kultur, also jedenfalls habe ich das so gelernt, das ist so ein bisschen historischer Kontext, manche Sachen kann man auch gar nicht so gut nachprüfen, aber es gibt so die Annahme, dass bei den Hebräern zu jener Zeit folgende Kultur geherrscht hat, nämlich dass der Sohn sozusagen im Haus groß geworden ist und im Alter von circa 30 Jahren ist er von seinem Vater ins Tor gestellt worden und hat den Menschen in der Stadt vorgestellt worden als der Sohn. Das ist mein Sohn, den gebe ich jetzt. Und dann haben die Söhne zu so einem Zeitpunkt haben sie einen Siegelring bekommen und damit ist gesagt worden, das ist mein Sohn, ich übergebe ihm jetzt die Geschäfte des Vaters oder der Familie. Ja? Also mit circa 30 Jahren hat ein Sohn in der hebräischen Kultur sozusagen die Anerkennung, die öffentliche Anerkennung seines Vaters bekommen und die Autorität dazu, die Geschäfte der Familie weiterzuführen. Das finde ich insofern interessant, weil Jesus mit 30 Jahren wird er im Jordan getauft, das wissen wir ja, und dann kommt die Stimme aus dem Himmel, die sagt, das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann kommt der Heilige Geist, von dem im Epheserbrief, glaube ich, auch geschrieben wird, dass es wie ein Siegel ist, kommt auf ihn. Und nach diesem Ereignis führte die Geschäfte des Vaters offiziell, oder? Ja? So, und ich glaube, der Punkt dabei ist, aus meiner Perspektive, also das, so wie ich das sehe, ist, dass wenn ein Sohn, also ich habe einen Sohn, der ist jetzt ungefähr 25, ja? Und ich wünschte, dass wir schon mit allem durch wären, sind wir aber nicht. Und ich denke so, wenn ich das sehe, mit 30 ist es wahrscheinlich so, dass man sich relativ sicher sein kann, dass eine Stabilität erreicht ist, oder? Also möglicherweise. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass wir alle 30 werden müssen oder erstmal 30 Jahre gläubig sein müssen, das ist nicht mein Punkt. Ich will auf was anderes raus. Aber mit 30 Jahren hat der Vater irgendwie seinen Sohn gesehen, über die Zeit immer wieder gesehen, und er weiß jetzt, ob er in dem Sinn von ihm die Familiengeschäfte weiterführen kann. Er weiß, ob er das ihm zutrauen will oder nicht. Und ich glaube ehrlich sogar, dass es noch ein Stück weitergeht, dass der Vater sehen kann, was für ein Herz der Sohn trägt. Und dann sagt hier, das ist mein Sohn, der führt jetzt die Geschäfte der Familie weiter. Das ist die Kultur der Hebräer gewesen. Und hier sagt der Paulus, dass der Sohn, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Jetzt ist der Punkt, also der, dass wenn wir in die Familiengeschäfte eintreten, oder wenn man in die Familiengeschäfte eintritt, ist natürlich wichtig, dass man gehorsam ist, damit der Vater weiß, der tut das, was ich will. Aber ich habe mir dann angefangen, dieses Wort Gehorsam anzugucken und habe ein bisschen versucht, tiefer zu graben und versucht rauszufinden, worum es dabei eigentlich wirklich geht. Und das ist super interessant. Also ihr kennt doch die Geschichte, wo der König Salomo oder was, ne? Und der betet doch um ein gehorsames Herz. 1. Könige 3,9. Gib dem deinen Knecht ein gehorsames Herz, dein Volk zu richten und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses gewaltige Volk zu richten? Und dieses Wort gehorsames Herz bedeutet hören, mit dem Schwerpunkt auf aufmerksam sein, gehorchen, aufmerken, vorsichtig sein, betrachten, sich mit etwas begnügen, etwas bekennen, etwas unterscheiden, jemandem sein Ohr leihen, zuhören, gehorsam, gehorchen, wahrnehmen, etwas berücksichtigen, etwas verstehen oder etwas bezeugen. Also es ist nicht so sehr ein Kadavergehorsam, der hier beschrieben wird, sondern eigentlich ist das, was hier drin steckt, der Gehorsam, der etwas damit zu tun hat, dass ich in einer Beziehung mit jemandem bin. Hier geht es also um eine Beziehung. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geforscht für mich und dann gibt es diesen einen Vers, den muss ich euch noch vorlesen. Psalm 84, glaube ich. Ihr seid so ruhig. Sind immer so ruhig? Oh, oh. Das Psalm 84, Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Ich glaube, also ich lese das vielleicht nochmal ganz. Glücklich ist der Mensch, dessen Herz ist stärker. In dir ist in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnung bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Also, Hebräer sagt, dass der Sohn an dem, was er litt, Gehorsam gelernt hat. Jetzt kommt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Vielleicht zuerst die schlechte Nachricht. Gehorsam hat etwas mit Herausforderungen, Druck und Leiden manchmal zu tun. Und die gute Nachricht ist, Gehorsam ist eine Beziehungsgeschichte, die hat etwas mit Druck und Leiden und Herausforderungen manchmal zu tun. Der Punkt ist, und hier deswegen der Psalm 84, er sagt, glücklich der Mensch, in dessen Stärke in dir ist, dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie erleben Druck, sie erleben Herausforderungen, aber das dreht sich und wird zu Segnungen. Und wie funktioniert das, indem im Herzen gebahnte Wege sind? Lass mich das erklären. Ich glaube, dass das bedeutet, dass wenn wir in Herausforderungen kommen und wir wissen, was Gott will, ja, und wenn wir ihn kennen und wenn wir wissen, dass er ein guter Gott ist, dann ist es nicht schwer, auf ihn zu vertrauen. Wenn wir nicht wissen, wie er ist, oder wenn in unserem Leben Dinge passiert sind, die uns Lügen glauben lassen über ihn oder über uns selbst, zum Beispiel haben wir Vaterschaft nie erlebt und haben nie gute Vaterschaft erlebt, oder wir haben Vaterschaft erlebt, die in entscheidenden Momenten uns alleine gelassen hat, und wir übertragen das auf Gott, ohne dass wir es richtig verstehen, dass wir es übertragen, dann kommen wir in herausfordernde Situationen und müssen uns am Ende selber helfen. Kennt jemand sowas? Ihr seid alle heilig, aber kennt jemand sowas? Weißt du, man hat nicht erlebt, dass der Vater für einen reingesprungen ist, und deswegen denkst du jetzt als Christ in manchen Situationen gar nicht mehr darüber nach, den Vater im Himmel überhaupt zu fragen, weil der Druck ist da und ich weiß, fehlt, also das ist alles, das läuft im unteren Keller ab sozusagen, ne? Aber ich habe nie erlebt, dass mein Vater für mich da war, und jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das auch erlebe, deswegen nehme ich die Sache selber in Hand und frage gar nicht erst nach, ob Gott was für mich hat in dieser Situation. Und ich bin sicher, dass das viele von uns kennen. Der Punkt ist einfach, dass diese Drucksituationen, Leitsituationen, die das Potenzial haben. Und ich meine, ach so, Entschuldigung, ich muss vielleicht noch klären. Erleben Christen Leid? Das ist nicht das, wofür, also was in Gottes Augen angenehm ist oder so. Und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, Gott schickt Leid, damit wir was lernen. Ich glaube nicht, dass das so läuft. Aber trotzdem ist diese Welt voller Herausforderungen. Wir laufen in Situationen rein, die einfach schwierig sind. Das kennt ihr auch, oder? Und die gute Nachricht ist, dass diese Situation das Potenzial haben, wenn wir uns innerlich entscheiden, uns der Güte Gottes zuzuwenden und zu sagen, Gott, ich glaube, dass du gut bist, ich verstehe nicht, was hier läuft, aber ich glaube, dass du gut bist, dann kann uns das Licht reinbringen. Und wenn wir noch ein bisschen weitergehen und sagen, Gott, warum habe ich da so ein Hemmnis? Was hemmt mich eigentlich, dir hier zu vertrauen? Dann hat das Potenzial, dass der Heilige Geist in die Situation reinkommt und anhand dieser Drucksituation Lügen aufzeigt, die in unserem Leben Raum gewonnen haben und unser Handeln heute bestimmen. Lügen wie zum Beispiel, dass ein Vater für dich nicht da ist, zum Beispiel. So, und ich glaube, dass diese Lügen im Herzen, das sind Barrieren. Jetzt lesen wir nochmal den Psalm. Glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Mit anderen Worten, wenn wir in unserem Herz keine gebahnten Wege haben, also Lügen uns den Weg verstellen, ist es sehr schwer, dass unsere Stärke wirklich in Gott ist. Wenn in unserem Herzen nicht gebahnte Wege sind, sondern wir Lügen glauben, dann ist unsere Stärke nicht in Gott, sondern suchen wir sie meistens in uns selbst oder in anderen, die uns helfen und uns unterstützen, aber wir suchen sie nicht in Gott. Weil wir keine gebahnten Wege im Herzen haben und weil wir kein Vertrauen zum Vater haben. Es ist nichts Böses, sondern es ist einfach was, wo Lügen platziert worden sind. Neulich hatte ich echt ein interessantes Gespräch. Das war richtig interessant. Ich war in egal wo, und ich habe einen Typen, ich kenne da jemanden, den kenne ich schon länger, das ist ein so cooler Typ, der ist richtig, richtig cool. Der arbeitet, sag ich mal, im öffentlichen Dienst in einer gewissen Form, und der hat eine Situation erlebt, dass er hat einen bestimmten Weg, den er sich wünscht, ein bestimmtes Ziel in seiner beruflichen Karriere, und er muss dazu dahin befördert werden. Und er ist wirklich ein glasklarer Christ. Er ist also nicht unbedingt, dass er allen sagen muss, Jesus, 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 sondern der lebt Gerechtigkeit aus dem Wort. Er lebt das wirklich. Und es hat ihn so fertig gemacht, dass es immer wieder Ungerechtigkeit reingekommen ist und hat gesagt, er hat kein Glauben, dass das je gerecht behandelt wird, diese ganze Sache. Er hat keinen Glauben dazu. Und dann haben wir ein bisschen weiter geredet und dann hat er von einer Situation erzählt, und das war wirklich interessant, er hat von einer Situation erzählt, da war eine Frau, eine Lehrerin in seinem Leben, die hatte was gegen ihn. Und er hat eine spezielle Situation herausgestellt. Er hat nämlich gesagt, eines Tages hat sie ohne jeden Grund seinen besten Freund und ihn nebeneinander gestellt und hat den Freund mit einem wirklich nicht billigen, es ging um Fußball, einen neuen Fußball, er hat ihm Fußball geschenkt vor ihm und ihm damit deutlich gemacht, er ist wertvoll, aber er nicht. Und das hat bei ihm eine Spur hinterlassen bis heute. Und ich kann das nachvollziehen, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich kann das nachvollziehen. Das ist ein Moment, in dem man als Kind was erlebt. Hier wird jemand mir vorgezogen, ich werde die ganze, und das ist auch noch mein Freund. Das ist so perfide, so eine Nummer. Ja? Die ist eigentlich wirklich perfide. Und hinterher haben wir noch ein bisschen weiter geredet und hat sich herausgestellt, dass diese Person, die das gemacht hat, wie soll man das sagen, ganz vorsichtig, also es gab verschiedene Gründe, warum man annehmen konnte, dass sie möglicherweise regelrecht für die andere Seite gearbeitet hat, was mich nicht wundern würde, weil ich, also versteht ihr, was ich meine? Für die andere Seite gearbeitet, ja? Also ich will da nichts unterstellen, deswegen bin ich sehr vorsichtig, aber es ist, ich glaube, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo entweder Menschen bewusst oder unbewusst sich gebrauchen lassen und Anker in unser Leben reinsetzen, die Lügen platzieren, die in bestimmten Bereichen uns den Durchbruch in tiefere Erfahrungen mit Gott regelrecht schwer machen. Ich glaube, für manche gibt es Situationen, wo das sogar bewusst gepflanzt worden ist. Eine Lüge bewusst gepflanzt worden ist, damit du in bestimmten Situationen nicht die Stärke aufbringen kannst, durchzubrechen und in das Vertrauen zum Vater reinzukommen. Das ist echt krass. Seid ihr noch da? Aber das ist so wichtig, dass wir diese Lügen beseitigen, weil wenn wir in Lügen in unserem Herzen haben, Lügen glauben, dann sind in unserem Herz keine gebahnten Wege. Wenn in unserem Herzen keine gebahnten Wege sind, ist unsere Stärke nicht in Gott, Punkt. Jedenfalls nicht in allen Bereichen. Und jetzt pass auf, jetzt kommt eine richtig gute Geschichte, das ist eine gute Nachricht. In diesem Sinne, wenn also Herausforderungen in dein Leben kommen, ne? Wo ich ja vorher gesagt habe, wo ich nicht sagen würde, dass Gott derjenige ist, der uns in Leid reinführt. Das glaube ich persönlich nicht. Aber wir erleben das. Also wenn durch den Feind Leid in unser Leben kommt, jetzt kommt die gute Nachricht, hat Gott die Befähigung, dieses Leid zu nutzen und zu etwas zu verwandeln, wo der Feind sich denkt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Ding gar nicht erst angefangen. Das Ziel, speziell in dieser Sache, ist immer, dass unsere Beziehung zum Vater unterminiert wird, oder? Also er bringt was rein, bringt uns unter Druck und er weiß, da sind sowieso schon Lügen in unserem Herzen gepflanzt und mit diesen Lügen zusammenarbeiten kann diese Situation dazu führen, dass du noch weiter von Gott wegdriftest. Das ist das Ziel, was er hat. Und Gott, wenn wir die richtige Haltung bei den Sachen haben, kann Gott das nutzen, Lügen offenbaren und die Beziehung zum Vater verdichten und verengen und noch näher holen. Und das ist das, was der Feind ganz sicher nicht wollte. Das erinnert ihn nämlich zu sehr an Golgatha, weil es da nämlich genauso gelaufen ist. Sein Plan total umgekehrt. Und so sind wir, Christus in uns, so replizieren wir diese Situation für ihn immer wieder, wenn wir die richtige Haltung haben an der Stelle. Ist das eine gute Nachricht? Jetzt fragt man sich nur, wie ist denn dann die richtige Haltung dazu? Da möchte ich euch auch was sagen. Das ist eine Sache, die ich eigentlich in eigener Erfahrung auch nochmal erlebt hatte, wo so eine Situation da war, die hat mich wirklich sehr an die Grenze gebracht. Sehr, ja, also wirklich sehr. Und dann bin ich eben, also ich weiß, manche Leute mögen dieses Wort nicht, aber ich bin eben dann just zu dieser Zeit in Bethel gewesen und habe Bill Johnson gehört. Und Bill Johnson hat also wie für mich sozusagen gepredigt und hat gesagt, genau zu diesem Thema, wenn ich Leid erfahre, dann nehme ich das ganz nah an mein Herz, preise Gott und preise Gott für seine Güte und tue es mit Freuden. Also er hat erklärt, wenn er Leid erfährt, dann leugnet er es nicht, dann sagt er nicht, es gibt kein Leid, oder ich habe keinen Schmerz, sondern er hat gesagt, ich nehme es nah an mein Herz, Ich mache mir bewusst, dass das da ist, aber ich lass mich von dem Ding nicht abhalten, Gott für seine Güte zu preisen, und ich schalte dann um und tue das mit Freude. Das ist eigentlich eine ziemlich krasse, herausfordernde Art, mit Sachen umzugehen. Aber ich sage euch, es ist richtig cool, wenn wir das tun. Wenn wir, also ganz praktisch sieht das so aus: Jesus, ich habe gerade diese Situation in meinem Leben und die treibt mich an die Grenze, ich komme nicht mehr klar, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich habe mich entschieden, dich jetzt zu preisen, dich anzubeten, weil ich weiß, dass du gut bist, ich weiß, das Ding kommt nicht von dir und ich weiß, theoretisch könntest du sogar eingreifen, ich verstehe nicht, warum du es noch nicht gemacht hast, es treibt mich an die Grenze, aber ich preise dich für deine Güte, du bist treu und ich freue mich über dich. Wenn wir das tun, dann passiert was. Dann kommt der Heilige Geist und dann gibt es Situationen. Weißt du, was er macht? Was der Heilige Geist macht, ist echt verrückt. Also nicht verrückt, aber irgendwie sehr abgefahren. Er kommt und fängt uns an zu erklären, dass er das Leid versteht. Das ist echt seltsam. Also Gott hat eine Art, dass, also jedenfalls meine Erfahrung, er kommt an und sagt, hey, ich leide mit dir. Und für mich ist das sogar so, dass ich glaube, dass er mehr leidet als ich. Ich glaube, es gibt einen Punkt in unserem Leben, wo wir sehen, dass er mehr leidet als wir an der Situation, weil er mehr noch von der Tragweite verstehen kann, als wir das je erfassen könnten. Wir verdrängen ja immer noch die Hälfte, er muss ja gar nichts verdrängen. Deswegen leidet er an dieser Stelle nicht im Sinne von, er ist machtlos, sondern er leidet mit, weil es ihm einfach, das hat er nicht für mich vorgesehen. Ja? Und in dem Moment gibt es dann so einen Punkt, wo du plötzlich merkst, wie das Leiden mehr auf ihm liegt als auf mir selber und wo sowas wie eine Befreiung von diesem Leidensdruck entsteht. Und dann passiert was, das ist so abgefahren, nämlich, dass ich so eine Liebe im Herzen spüre vom Vater im Himmel und selber diese Liebe weitergeben kann und gleichzeitig merke ich aber, dass nicht alles easy ist und dass Sachen sehr herausfordernd sein können. Und das Herz weitet sich regelrecht. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Es wird immer fetter, riesengroß. Es kann Leid verstehen, gleichzeitig voller Liebe sein. Das ist hammermäßig. Und wisst ihr, was das ist? Das ist das Herz des Vaters. Weil er genau, also das ist das, wie er mit uns durch alles durchgegangen ist. Er hat das Leid auf sich genommen. Er hat das in allen Dingen auf sich genommen für unser schiefes Verhalten. Und er liebt uns. Das ist ein Herz, das ist grandios. Und in diesem Sinne passieren mehrere Sachen. Wenn ich so mit Herausforderungen umgehe, dann werden wenigstens zum Teil Lügen aus meinem Herzen beseitigt. Ja? Aber nicht nur, dass Lügen aus meinem Herzen beseitigt werden, sondern ich komme dem Charakter Gottes viel näher. Ich wachse in der Beziehung. Nicht nur das, sondern ich werde zu mehr und mehr zu einem, der das Herz des Vaters trägt. Und was ist das, was ein Vater will? Er will, dass sein Sohn sein Herz trägt. Und dann, dass er sagen kann, das ist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist Sohnschaft. Da möchte, also die Botschaft heute ist nicht, dass Gott eine Menge Leid für uns vorbereitet hat. Ist nicht die Botschaft. Da braucht er keins vorzubereiten, es kommen sowieso Sachen auf uns zu. Die Botschaft ist, es gibt einen Weg, mit den Sachen umzugehen, die uns näher zum Vater bringen und die uns helfen, durch Sachen durchzugehen. Und was sagt der Schreiber im Psalm, das ist echt cool, was das Resultat ist. Er sagt nämlich, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Wisst ihr, was passiert, wenn wir so mit Sachen umgehen? Dann wird das zum Quellort des Segens für uns persönlich, weil wir wachsen in der Beziehung zum Vater, aber nicht nur das, sondern es wird zum Quellort des Segens für Menschen um uns herum, weil wir etwas tragen, was ihnen weiterhelfen kann und wo wir die Gegenwart und die Güte Gottes reinbringen können. Das ist einfach stark. Und dann geht es weiter. Mit Segnung bedeckt ist der Frühling. Und dann finde ich gut, sie gehen von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. Weißt du, was ich glaube, was er da sagt? Er sagt, wenn wir auf diese Art und Weise mit den Herausforderungen umgehen, bedeutet das, dass wir wachsen da hinein, beständig in Gottes Gegenwart zu leben. Wir wachsen von Kraft zu Kraft und wir erscheinen vor Gott in Zion. Ich glaube, dass die Aussage hier ist, wirklich in Gottes Gegenwart leben zu können, sich bewusst zu sein, dass der Vater alle Zeit bei uns ist. Siehe, ich versäume dich nicht und ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, darin wirklich bewusst leben zu können. Und das bedeutet Sohnschaft. Sohnschaft bedeutet, das Herz des Vaters zu tragen und sich seiner Gegenwart wirklich bewusst zu sein. Das war der erste Punkt. War jetzt gar nicht so umfangreich, oder? Ging noch. Und der zweite Punkt, auf den ich noch hin, also zum Thema Sohnschaft, ne? Weil ich glaube, dass, nur um das nochmal zusammenzufassen, wir sind als Söhne berufen, durch unseren Wandel und unseren Lebensstil deutlich zu machen, dass Gottes Weisheit alles vorverfügbar gemacht hat, damit der Traum Gottes wirklich funktionieren kann. Okay? Es gehört in den Kontext rein. Und der zweite Punkt, wisst ihr, was ich noch glaube, was wirklich wichtig ist? Und das ist ein Vers, der beschäftigt mich jetzt schon länger, dass Jesus nämlich gesagt hat, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Oder eigentlich hat er das nicht gesagt. Er hat gesagt, der Sohn kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Das bedeutet, dass wir als Söhne und Töchter nur effektiv was tun können, wenn wir sehen, was der Vater tut. Und ich würde das mal noch anders ausdrücken, weil es vielleicht hilft. Wir können als Söhne und Töchter nur etwas tun, wenn wir lernen, mit dem Himmel zu kooperieren. So würde ich das formulieren. Der Epheserbrief, der spricht ganz viel von der Himmelswelt und sagt und macht eigentlich deutlich, dass uns etwas umgibt, uns umgibt eine geistliche Realität. Und vielleicht doch noch ein Vers. Das ist auch Epheser 2. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, direkt am Anfang, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und unter diesen und so weiter. Und dann ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Wir sind ja nun nicht, bevor wir gerettet worden sind, waren wir ja nicht im Grab. Ne? Wir sind auf diesem Planeten rumgelaufen und haben uns irgendwie bewegt. Und wir gehen ja davon aus, dass wenn sich was bewegt, dann ist da Leben drin, ne? So ein bisschen. Aber trotzdem sagt er, wir waren tot. Und in Christus sind wir mit Christus sind wir lebendig gemacht worden. Und ich glaube, dass darin auch zum Ausdruck kommt, dass wir für die Wahrnehmung, das ist ja sozusagen unser, also eben manche erklären, dass unser Geist war tot, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, keine Ahnung. Jedenfalls war der Bereich der Wahrnehmung in diese geistliche Welt hinein, der war wie erstorben. Wir waren nicht dazu in der Lage, wirklich zu sehen, was der Himmel tut. Und jetzt in Christus sind wir lebendig gemacht worden und wir sind eigentlich dadurch befähigt, mit dem Himmel zu kooperieren und zu sehen, was der Himmel tut. Wir sind eigentlich befähigt dazu. Das Problem ist aber, dass wir es überhaupt nicht gewohnt sind, weil wir die ganze Zeit unseres Lebens nicht so aufgewachsen sind. Wir haben es nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt zu verstehen, wie das funktioniert. Und es ist auch wirklich ich kann verstehen, wenn man, mal angenommen, ich bin lange Christ, mal angenommen, ich habe nie wirklich was über diese Sachen gehört, dann muss ich mich erstmal mit diesem Gedanken überhaupt anfreunden. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. Jesus hat gesagt, der Sohn kann nichts tun, außer was er den Vater tun sieht. Und ich soll Sohn sein und du auch. Da sind wir uns doch einig gewesen vorhin, oder? Dann ist es doch wirklich so, dass es für uns genauso wichtig ist, zu sehen, was der Vater tut, oder? Deswegen müssen wir uns doch eigentlich fragen, Herr, wie können wir das lernen? Wie können wir da reinwachsen? Immer mehr zu sehen, was der Vater tut. Oder müssen wir doch eigentlich? Und ihr habt ja jetzt diese Schule hier gehabt, diese Prophetieschule. Ich glaube, das ist einer der Teile, warum Gott Propheten auch gegeben hat. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Gott sagt, dass Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer gesetzt sind zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und ich glaube, die Propheten haben dabei besonders die Beauftragung, dem Leib zuzurüsten, sodass wir mit dem Himmel kooperieren können, dass wir sehen können, was im Himmel passiert. Und ich möchte, ist die Ruth noch da? Ruthi? Würde die Ruth vielleicht nochmal kommen und gleich so, ich würde gerne noch mal ein bisschen Musik haben gleich. Ich glaube, jetzt da ruft der Himmel an. Das ist gut. Wenn wir nicht hören, was der Himmel tut, dann kriegen wir einen Anruf. Könntest du gleich noch mal ein bisschen, oder vielleicht jetzt auch schon, ja, danke. Also, ich wisst ihr, es ist so, dass... oder vielleicht erkläre ich das mal noch ein bisschen anders. Ich hatte, als ich mich bekehrt habe, habe ich echt ein paar Erlebnisse gehabt, die waren ziemlich krass. Und ich erzähle euch mal eins. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, wo es darum ging, mit Kunden über Telefonanlagen und so weiter zu reden. Und ich musste mit einem Techniker am Anfang erstmal eine Runde fahren, also zu Kunden besuchen, damit ich überhaupt verstand, worum das bei dem ganzen Ding ging. Und ich war mit einem Techniker, war ich zu einem Kunden, da war ein Saal, der war ungefähr halb so groß wie der, also bis zur Mitte von dem Saal, nur nicht ganz so hoch, ein bisschen flacher. Und da stand eine Telefonanlage, die musste repariert werden, die stand am Fenstersims, also da war der Fenstersims, da stand die Telefonanlage drunter, das waren so Kästen zu der Zeit. Ja? Also heute sind die ja so klein, aber damals waren die noch größer. Und auf der Fensterbank über der Telefonanlage stand eine Kaffeemaschine, die war aus und da war in der Kanne klares Wasser drin. Ne? Und ich habe da zugeguckt, der Techniker hat die Anlage aufgebaut und das Gehäuse abgezogen. Und als das soweit war, dass das Gehäuse abgezogen war, hat mir das war da und ich habe plötzlich in die rechte obere Ecke des Raumes geguckt. Und dann ist eine Wolke in den Raum gekommen, super schnell, ne? Durch die Ecke. Und ich wusste, als sie in den Raum reinkam, die heißt Chaos. Und das ging, ich konnte gar nicht denken, so schnell, und dann war das Wasser in der Anlage. Und das war verrückt, weil ich wusste, dass das nicht normal war, was da passiert ist. Aber ich konnte ja nicht sagen, weißt du, mach dir keine Sorgen, lieber Techniker, ich weiß, du warst das nicht, das war Chaos. Hat er gesagt, ja klar, ich habe Chaos verursacht, aber nee, das meine ich nicht so. Aber das kannst du ja niemandem sagen. Ich wusste überhaupt nicht, damit umzugehen. Ich hatte mehrere solche Momente, wo sowas passiert ist. Und ich glaube, dass das, was damit zu tun hat, in die unsichtbare Welt reinzusehen. Aber dann, ganz lange Zeit, habe ich gar nichts mehr dergleichen gehabt. Überhaupt nichts. Und irgendwie hat mich das echt frustriert. Aber dann fing ich an, mehr und mehr zu sehen, dass es darum nicht so sehr geht, um das Spektakuläre. Es geht nicht darum, dass wir spektakulär danach suchen, jetzt Engel zu sehen oder sonst was. Wenn du welche siehst, prima, preis den Herrn, die sind da. Aber es gibt unterschiedliche Arten und Weisen wahrzunehmen, was der Himmel will und was der Himmel plant. Manchmal ist es wie ein Gedanke, der kommt. Und dann kann man den abwägen. Und man kann sagen, ist das jetzt mein eigener oder nicht? Und dann kann man, manchmal muss man auch den Mut haben zu sagen, okay, was ist die Handlung, die ich jetzt daraufhin treffen soll? Was soll ich jetzt daraufhin tun? Oder für manche Leute sind es Bilder, für manche Leute sind es nur schemenhafte Bilder. Weißt du, das sind sehr unterschiedliche Sachen. Ruth hat vorhin erzählt, dass sie körperlich was spürt, wenn sie ein Wort der Erkenntnis kriegt. Sie hat da am Sprunggelenk was gespürt und hat daraufhin gesagt, hier ist vielleicht jemand im Raum, den das betrifft. Und so gibt es unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich glaube, dass eins ist, dass wir verstehen müssen, dass die Bibel uns sagt, wir sind mit dem Christus lebendig gemacht. Das heißt, ich möchte euch das echt richtig zusprechen. Eure Befähigung, in den geistlichen Bereich hineinzutreten und darin zu wandeln und die Dinge zu sehen, die der Himmel tut, ist mit lebendig gemacht worden. Ihr seid da wieder lebendig gemacht worden. Die Dinge sind verfügbar, sie leben in euch. Gott hat alles in euch angelegt, in mir auch, muss mir selber auch sagen, damit wir das tun können. Das hat er sogar von Grundlegung der Welt an angelegt, aber jetzt in Christus ist es auferweckt worden zu leben. Wir sind befähigt dazu, zu sehen, was der Himmel tut, weil er möchte, dass wir jetzt als Söhne und Töchter leben. Und ich denke, aber es ist gut, sich diesem Wort auszusetzen, das sagt, Söhne tun das, was sie den Vater tun sehen. Und dann zu sagen, hey, ich bin vielleicht noch unter dem, wo ich hin sollte. Aber ich möchte mehr und mehr hineingehen. Ich möchte mehr und mehr hineinwachsen in das, was der Vater eigentlich für mich vorbereitet hat. Nämlich als Sohn und als Tochter mit dem Himmel zu kooperieren. Und ich habe so gedacht, vielleicht können wir jetzt den Vormittag damit irgendwie beschließen, dass wir einfach nochmal eine Zeit, vielleicht stehen wir einfach nochmal miteinander auf, schließen die Augen und versuchen einfach nur mal in uns reinzuhören. Vielleicht fangen wir damit an, dass wir in uns reinhören und vorhin hat unsere Schwester das mit dem Frieden weitergegeben. Vielleicht kannst du in dich hineinhören und dich fragen, spiel ruhig weiter, wo ist das? Wie verbreitet Gott diesen Frieden? Wie kann ich den empfangen? Wo ist er gerade dabei, das zu tun? Was geschieht gerade im Raum? Was macht der Geist Gottes gerade im Raum? Und wir müssen auch wissen, es sind mehrere Engel hier. Ich habe keine Ahnung, wie viele, aber es ist eigentlich sehr äußerst seltsam, wenn die Heiligen sich treffen und keine Engel zugegen wären. Das gibt's nicht. Also, dass du einfach dich fragst und den Herrn fragst, was ist es, was du gerade tust? Und anfängst einfach mal eine Wahrnehmung dafür zu kriegen, dass diese Dinge uns tatsächlich umgeben. Lass uns das einfach im Moment tun. Vielleicht kannst du auch leise in Sprachen mitsingen oder irgendwas. Du musst gar nicht viel machen, aber dich auf den geistlichen, auf den Bereich des Geistes fokussieren.
Status der Sohnschaft hineinbegeben, vertraue mir einfach. Ich werde dich dort immer weiter hineinführen.
Ich habe so einen Schwarm von wirklich Schmetterlingen in Spektralfarben gesehen. Die Farben kann ich gar nicht beschreiben, weil es dafür gar keine Worte gibt. Und diese Schmetterlinge stiegen so auf, so zur Sonne. Und ich empfand so, ja, das sind wir hier. Das ist das, wie Gott uns sieht. So, dass wir wirklich in diese Freiheit einfach flattern dürfen, dass wir aufsteigen dürfen so, und uns in der Sonne so wärmen dürfen einfach.
Die ganze Zeit irgendwie den Eindruck gehabt, dass Engel da sind, die Gardinen zuziehen. Und ich habe mich gefragt, warum ziehen sie die Gardinen zu? Ne? Und ich habe, mein Eindruck ist, dass Gott, also ich möchte euch mal fragen, ob ihr das wahrnehmen könnt, dass Gott wie einen intimen Raum schafft, wo er uns trainieren kann. Spürt das jemand? Dass er einen Raum schafft, wo wir uns sicher fühlen können, wo wir keine Angst haben müssen, wo wir lernen können. Also ich glaube, dass das dahinter steckt. Spürt das jemand außer mir so? Das muss man nicht mal sehen. Das kann man auch wahrnehmen mit also mit der Atmosphäre, wem geht das so? Dass so ein sicherer Raum da ist. Alles gut. Wenn noch jemand da ist, gerne. Sonst würde ich jetzt einfach zum Abschluss beten und uns nochmal segnen, dass wir da tiefer reingehen und dass wir wirklich darin wachsen und zunehmen. Und Heiliger Geist, das möchte ich tun. Ich will dir so danken dafür. Und Herr, ich bin wirklich fest der Überzeugung, dass wenn wir lernen, in das einzutreten, was du für uns vorbereitet hast, auch in diese guten Werke einzutreten, dass sich dann viel um uns herum verändern wird. Ich danke dir für deine liebliche Gegenwart, ich danke dir für deine Süße, für das Honig, für diesen Honig, der im Raum ist, Herr. Und dass du uns hinein führst und lockst, in den Bereich des Geistes, mehr im Raum des Geistes unterwegs zu sein, als Söhne und Töchter, Herr. Ich preise dich dafür. Und ich segne jeden Einzelnen, Vater. Ich bete, dass das, was zurückhält, wenn es Angst ist, Angst geht in dem Namen Jesus. Und wo immer jemand das Gefühl hat, geistlich nicht sehen zu können, nicht hören zu können, Herr, da hast du uns ein Gebet gegeben. Du hast gesagt, wir sollen beten, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung kommt, unsere Herzensaugen erleuchtet und wir anfangen zu sehen in jeglicher Hinsicht. Und das bete ich für jeden Einzelnen hier. Der Geist der Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis des Vaters, komm und erleuchte unsere Herzensaugen. Lass uns erkennen, dass wir lebendig gemacht sind mit dem Christus. Wir sind lebendig gemacht worden in ihm, Herr. Und dafür preisen wir dich, Jesus. Danke dafür, dass wir ein neues Leben bekommen haben. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden, Herr. Und dazu zählt, dass wir versetzt sind in Christus an himmlische Orte. Und dass wir in den Himmelsregionen den Mächten und Gewalten etwas verkündigen. Und ich danke dir, dass wir uns bewusst werden, dass wir Träger deiner Gegenwart sind. Danke dir, dass wir erleben werden, nicht vielleicht sehen wir es nicht, aber wenn wir in Räume gehen, werden wir erleben, wie wir die Atmosphäre verändern, weil wir das Reich Gottes reinbringen. Und ich danke dir, dass wir verstehen werden, dass der mit uns ist, größer ist als der in der Welt ist, Herr. Dafür geben wir dir alle Ehre heute Morgen, Herr, in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Amen.
Geboren durch das Kreuz,